Guten Morgen auch von meiner Seite aus. Herzlich willkommen hier zum Gottesdienst. Mit Jesus unterwegs zu sein, war wie eine Achterbahnfahrt. Da gab es richtige Höhenflüge, aber auch dann ganz unerwartete Talfahrten. Einerseits lief es richtig gut. Jesus hat gepredigt, die Leute haben zugehört, es sind immer mehr zu den Versammlungen gekommen und sie waren begeistert und beeindruckt und es hat manches bewirkt bei den Leuten. Und dann die Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, die Heilungen, die stattgefunden haben und die Speisung der 5000, beeindruckende Geschichten, die darauf hingedeutet haben, dass bei Jesus wirklich Kraft und Macht da ist und dass da was Großartiges ist. Aber dann auch das andere. Plötzlich fängt Jesus im Jüngerkreis an, von dem, was bevorsteht, zu reden. Und es ist gar nicht so glorreich. Er erzählt, dass sie nach Jerusalem gehen werden und dass er dort gefangen genommen werden wird, dass er hingerichtet werden wird. Und dann würde er noch auferstehen. Vielleicht haben die Jünger das am Schluss mit der Auferstehung schon gar nicht mehr richtig hören können, weil sie sowieso nicht verstanden haben und waren wie vor den Kopf gestoßen, wie geschockt. Was? Das soll passieren? Wir hatten gedacht, jetzt geht's nach oben und jetzt kommt der Messias und jetzt wird alles gut bei uns. Und dann so eine Geschichte. 6 Tage lang gibt's eine Lücke in der biblischen Geschichtsschreibung. Und dann nimmt Jesus 3 seiner Jünger mit sich und zeigt ihnen was. Ich lese uns den Predigttext aus Matthäus 17, Vers 1 bis 9. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Es waren die 3 vorlautesten Jünger, die immer in der ersten Reihe stehen wollten. Und es waren die ersten Jünger, die erkennen gelernt hat und die mit ihm gegangen sind und die nimmt er mit. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Und sieh doch, da erschienen vor ihnen Mose und Elia, die redeten mit Jesus. Da sagte Petrus zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier bei euch sind. Wenn du willst, werde ich 3 Zelte aufschlagen. 1 für dich, 1 für Mose und 1 für Elia. Während Petrus redete, sieh doch, da legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Und sieh doch, eine Stimme erklang aus der Wolke. Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Als die 3 Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte, steht auf, habt keine Angst. Als sie aufsahen, konnten sie niemanden mehr erblicken. Nur Jesus war noch da. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein, redet mit keinem über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Wir wollen es heute mal ein bisschen anders machen, wie ihr es gewohnt seid, wo von vorne die Predigt kommt. Heute seid erstmal ihr gefragt. Ich möchte euch einladen, euch diese Geschichte gleich nochmal ein bisschen durchzulesen und vielleicht euch in der Bankreihe kurz auszutauschen, was euch wichtig ist an dieser Geschichte, was euch gefällt, was euch gut tut, was euch beschäftigt und welche Fragen euch kommen zu dieser Geschichte. Und dann, keine Angst, kommt noch eine Predigt. Herzliche Einladung zum Nachdenken und zum Gespräch. So, ihr seid ins Gespräch gekommen. Ihr habt euch selber ein bisschen angewärmt mit diesem Text. Ich laufe mal rum und hol mal so 2, 3 Statements zu diesem Text ein oder Fragen, die euch kommen. Ich fange mal hier an. Ja, ihr merkt, man kann bei diesem Text in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Wo ist meine Predigt hingekommen? Es steckt ganz arg viel drin. Ich möchte mal in 4 Ecken leuchten. Und weil es ums Leuchten geht, habe ich da auch... Könnt ihr mal in die nächste Folie reinmachen? Hier tut's gerade nicht. Ja, die erste Ecke ist der erste Vers, in den ich reinleuchten möchte. Erste Überschrift, auf den Berg hinauf. Von Jesus wird uns berichtet, dass er regelmäßig sich zurückzieht zum Gebet, dass er regelrecht abhaut vor der Arbeit, vor den Aufgaben, vor den Ansprüchen, die an ihn gerichtet wird. Immer wieder wird es in den Evangelien berichtet, dass er betet, früh morgens, spät abends und allein ist. Er war nicht immer nur unter den Menschen. Dieses Mal nimmt er 3 Jünger mit. Warum eigentlich? Vielleicht, weil die nicht nur erleben sollen, wie er in der Öffentlichkeit ist, so das Frontend, wie man predigt und was man predigt und wie man ein Wunder tut und heilt, sondern er lässt sie auch sehen, was hinter den Kulissen stattfindet, wie er seine Gottesbeziehung pflegt. Auch das sollen die lernen. Zum Jesus nachfolgen, zur Jüngerschaft gehört, was für Gott zu tun, zu handeln, wie Jesus handelt, aber es gehört auch dazu, wie Jesus die Beziehung zu Gott zu pflegen. Und das müssen sie lernen. Deswegen kriegen alle in der Bergpredigt die Belehrung über das Vaterunser. Und deswegen werden die 3 jetzt mitgenommen auf den Berg. Warum eigentlich auf den Berg? Warum nicht hinters Haus? Es wird hier ausdrücklich betont, dass es ein Ort ist, wo sie ganz für sich sein können. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, der für den Berg spricht, ein einsamer Ort. Und vielleicht gibt es noch einen zweiten Punkt, der Weg dorthin. Da ist man nicht so schnell. Und manchmal brauchen wir das, dass wir richtig Abstand gewinnen. Und da hilft es, einen Weg zu gehen, einen äußeren Weg, der vielleicht dann auch ein innerer Weg wird, um Abstand zu gewinnen von dem, was uns beschäftigt, was um uns rum so turbulent tobt und um einen ganz anderen Blickwinkel einzunehmen, um ins Schweigen, ins Nachdenken zu kommen, ins Beten zu kommen und dann um auf Gottes Reden zu warten. Erster Punkt, auf den Berg hinauf, rausgehen, weg von den Menschen, in die Einsamkeit zu Gott. Vielleicht was, was wir hier auch lernen können, da mitzugehen. Mein zweiter Punkt beschäftigt sich mit diesen 3 Dingen, die da so ganz übernatürlich passieren. Und die Überschrift heißt Gottes Herrlichkeit, die verborgene geistliche Dimension. Es passieren nacheinander 3 Dinge. Das erste ist, Jesus verändert sich vor den Augen der Jünger. Seine Gestalt verändert sich, er wird hell, leuchtet, seine Kleider werden weiß wie Schnee. Das zweite, plötzlich tauchen da 2 verstorbene Personen aus dem Alten Testament auf. Mose und Elia, und werden erkannt. Mose als der Vertreter des Gesetzes, der auch irgendwann mal auf dem Berg war, auf dem Berg Sinai, dort die Gesetzestafeln gekriegt hat und der dort dem Gott dort in seiner Herrlichkeit erschienen ist und er konnte ihn nur von hinten sehen. Und Elia, der auch ein Bergerlebnis hatte, auf dem Berg Moria, wo er Gott erleben durfte, da hat er sich danach gesehnt und ihn wahrgenommen hat in einem, in einem sanften Säuseln steht in der Bibel. In einer ganz ruhigen Art, die ihm geholfen hat, wieder zurückzugehen aus der Wüste zu den Menschen in sein Leben rein. Und dann schließlich kommt Gott selber noch zu Wort. Kommt in einer Wolke, wie damals bei der Wüstenwanderung oder damals, als der Tempel in Jerusalem eingeweiht wurde, immer ist dort Gott in einer hellen Lichtwolke erschienen und hat aus dieser Lichtwolke heraus geredet. Und so auch jetzt hier, ganz ähnlich wie bei der Taufe Jesu, sagt Gott, das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Ich glaube, dass diese drei Teile der Gotteserfahrung, dass die uns das Leben schwer machen mit diesem Text. Wir sind ja aufgeklärte, gebildete, vernünftige Menschen und sind immer irgendwie der Meinung, dass es nur gibt, was wir auch wirklich verstehen. Und das verstehen wir definitiv nicht. Das geht über unseren Horizont. Da haben wir ein intellektuelles Problem mit solchen Texten. Und haben vielleicht auch den Verdacht, da will man uns für dumm verkaufen oder denkt, wir seien irgendwie naive Kinder. Und haben vielleicht noch nie sowas wirklich erfahren. Auf der anderen Seite schießen dann Pilze und Bücher aus dem Boden, wo es immer über Übersinnliches geht, wo dann Zauberer und Hexen und alles Mögliche auftauchen und die uns irgendwie auch gefangen nehmen und faszinieren, vielleicht deswegen, weil sie uns deutlich machen, es gibt vielleicht doch noch irgend sowas außenrum, was wir gar nicht wahrnehmen können. Um das zu verdeutlichen, will ich euch in ein Bild mit rein entführen, das euch allen irgendwie geläufig ist, vermutlich. Zumindest allen, die regelmäßig Tatort gucken. Wer ist regelmäßiger Tatortgucker? Okay, gut. Ihr wisst, wie ein Verhörzimmer aussieht. Langer Tisch, Neonlicht, geschlossen. Eine Spiegelglaswand, man kann nicht raussehen, man weiß auch nicht, wer hinter der Spiegelglaswand auf der anderen Seite ist. Man ist so, ja, wie gefangen eben in diesem kleinen Raum. Vielleicht ist es mit unserer Welt und mit der Wirklichkeit Gottes genauso. Vielleicht ist unsere Welt so ein Raum, der beschränkt ist, der nur Wände hat, wo es keine Fenster gibt, wo man wirklich rausgucken können. Aber das heißt noch nicht, dass außenrum nichts anderes ist. Und ihr wisst ja, dass die Leute, die dann immer zuhören bei den Verhören, dass die hören können, was da drin stattfindet und dass sie reingucken können. Wir glauben an einen Gott, der keine Verhöre durchführt und nicht abhorcht. Das meine ich jetzt alles überhaupt nicht. Vergesst das Bild wieder. Aber wir glauben an einen Gott, der sieht und hört und uns wahrnehmen kann, auch wenn wir ihn sinnlich nicht wahrnehmen können. Und wir rechnen mit einem Gott, der die Tür aufmacht zu diesem Raum und der von sich aus sich zeigt. Wir glauben an einen Gott, der sich bitten lässt, sich zu zeigen und der sich offenbart. In dieser Geschichte hier geht wie die Tür zum Himmel auf und plötzlich erscheint alles in einem ganz anderen Licht und Gott zeigt sich in seiner ganzen Herrlichkeit. Ich glaube, wir brauchen das, was hier beschrieben wird, selber auch. Wir brauchen das, dass Gott sich zeigt, dass Gott von sich aus die Tür in seine Welt aufschließt und uns ein kleines Stück von sich zeigt. Vielleicht, dass wir was hören, wie das sanfte Säuseln, das der Elia gehört hat. Oder vielleicht, dass wir was sehen, wie Mose, der Gott von hinten gesehen hat und da geleuchtet hat. Vielleicht, dass ein Bibelwort in uns plötzlich Gottes Reden für uns heute wird. Wir brauchen das, dass wir in Gottes Gegenwart kommen. Dadurch wird unser Glaube bestärkt und befestigt. Vielleicht habt ihr selber auch solche Erfahrungen, die sich dann ganz tief in eure Biografie, in euren Glauben, in euer Denken über Gott eingeprägt haben. Damals, da ist was passiert, das war nicht von dieser Welt. Und daran kann ich mich halten, wenn es jetzt mal schwierig wird und wenn mir Zweifel kommen und mein Glaube irgendwie mehr am Verdunsten ist als sonst was. Drei Jünger konnten diese massive Gotteserfahrung machen. Und von zwei von denen werden uns Berichte darüber überliefert. Das hat nachgewirkt, das hat sie geprägt, das hat sie weiter begleitet. Am Anfang vom Johannesevangelium, also von dem Evangelium, das dem Jünger, der hier mit Augen- und Ohrenzeuge ist, zugeschrieben wird, steht, das Wort wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Wenn man will, kann man sehen, dass sich da diese Erfahrung widerspiegelt in diesem Bericht von Johannes. Und im zweiten Petrusbrief schreibt Petrus: Wir haben euch angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Macht und Größe gesehen. Gott, der Vater, ließ seine Ehre und Herrlichkeit sichtbar werden, damals als von der Ehrfurcht gebietenden Herrlichkeit Gottes her eine Stimme erklang, die zu ihm sprach: Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört, sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. Da zeigt sich, wie wertvoll diese Erfahrung ist und wie stark sie den Glauben von dem Petrus selber befestigt hat und wie sie auch sein Berichten über Jesus verstärkt hat. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder Zeiten haben, vielleicht auf dem Berg in der Einsamkeit bei Gott, wo wir was von seiner Wirklichkeit spüren und sehen oder hören, wo Gott sich uns zeigt, berührt, anspricht, so dass seine Realität für uns eine ganz feste Herzensgewissheit wird. Meine dritte Überschrift, muss ich gerade schon suchen, heißt Gottes Erfahrung, unsere größte Sehnsucht oder unser größter Horror. In dem Text werden zwei Reaktionen auf die Nähe Gottes beschrieben. Da ist zum einen die Geschichte mit den drei Zelten, die der Petrus die Idee hat. Lauter Begeisterung, Freude, Faszination und am liebsten wäre es doch, wenn wir immer da bleiben könnten, auf dem Berg, von allem Weltlichen und allem Problematischen getrennt und immer in der Gegenwart Gottes oder zumindest in der Gegenwart von Jesus, von Mose und Elia. Und dann gibt's die zweite Reaktion, als die drei Jünger das Reden Gottes hören, da wird's ihnen zu viel. Da kriegen sie Angst, da wird's ihnen unheimlich. Sie erschrecken. Wenn Jesus euch mitgenommen hätte auf den Berg, was wären eher eure Reaktionen? Erschrecken, Angst, Unheimlichkeit oder Faszination von der Nähe Gottes? Ich glaube, es kann beide Seiten haben, wenn wir wirklich merken, jetzt hat Gott sein Türchen aufgemacht und ich erlebe ihn. Ich glaube, es gibt bei uns allen vielleicht auch die Sehnsucht nach solchen Erfahrungen, gerade weil wir wissen, dass es unserem Glaube gut tät. Herr, jetzt rede doch mal deutlich, so dass es eindeutig wird für mich. Herr, jetzt zeig dich doch, damit ich weiß, das stimmt, was ich glaube. Aber ich glaube, es kann auch passieren, dass es uns zu viel wird, zu viel Nähe Gottes. Ich kenne irgendwie beides. Diese Sehnsucht, dass Gott so klar wird. Die Hoffnung, dass es irgendwie so werden könnte, dass man immer da an einen klaren Ort zurückkehren kann und dann spricht Gott, so die geistliche Tankstelle, Bildungsstätte, Beratungsstelle, Heilanstalt und Klagemauer, je nachdem, was ich gerade brauche. Da sehne ich mich oft danach. Aber wir müssen nicht auf den Berg gehen und wir müssen nicht in einen besonderen Ort gehen, um Gott zu erfahren. Wir haben das Versprechen, dass Gott, wenn wir in unserem Räumchen drin, in unserer Welt drin sagen, wir brauchen dich, dass Gott das hört, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgemacht. Jesus hat versprochen, uns unsere Gottessehnsucht immer wieder zu stillen und sich zu zeigen. Das andere, das Erschrecken, wird in der Bibel ganz oft berichtet. Immer wenn Gott redet, überraschend, unangekündigt redet, dann erschrecken die Leute und hauen womöglich ab. Und irgendwie kann ich das gut nachvollziehen. Vielleicht merken die Leute, vielleicht merken wir, wenn Gott da ist, dass wir in der Einflusssphäre von jemandem sind, von einem Gegenüber, dem wir nicht gewachsen sind, dem wir ganz ausgeliefert sind und wo wir nicht wissen, was will dieser Gott eigentlich mit uns machen. Und vielleicht haben wir auch ein schlechtes Gewissen oder die Befürchtung, dass Gott was sagt, was ich gar nicht hören will, dass er was verlangt, was ich gar nicht tun will. Ich merke, dass es bei mir oft so einen Widerstand gibt, in die Nähe Gottes zu kommen, weil ich denke, es könnte irgendwie mich an irgendwelche schmerzhaften Punkte bringen, unangenehm werden. Aber Gott will nichts Böses. Er will uns nicht vernichten und nicht kaputt machen, ganz im Gegenteil. Jesus berührt nach dieser Begebenheit seine drei verschreckten Begleiter und sagt ihnen, habt keine Angst. Und dann bittet er sie aufzustehen und mit ihm zurückzugehen. Und damit bin ich dann bei meinem letzten Punkt. Geistliche Gipfelerlebnisse und Abgründe des Alltags. Als die Jünger wieder aufstehen, weil Jesus sie angesprochen hat, da ist der ganze Zauber schon wieder vorbei. Alles ist wieder beim Alten, wie wenn nichts gewesen wäre. Gottes Nähe ist eine Momentaufnahme, aber kein Dauerzustand. Und so wie Jesus seine Jünger auf den Berg hinaufgeführt hat, so führt er sie auch wieder runter, zurück zu den Menschen und zurück zu den Problemen der Menschen. Und es dauert gar nicht lang, da steht ein hilfesuchender Vater vor ihnen, sein Sohn ist schwer krank und Jesus heilt ihn. Dann wird berichtet von einem Streitgespräch in der Synagoge von Kapernaum. Anschließend gibt Streit unter den Jüngern und. Das ganz normale Leben holt der Jünger Jesu schnell wieder ein. Ich glaube, in dem, wie diese Geschichte uns erzählt wird, steckt eine tiefe Wahrheit drüber, was geistliches Leben heißt und Christsein heißt. Es braucht den Berg der Verklärung, wie diese Geschichte in der Lutherbibel heißt, den Ort des Rückzugs, die Zeit von Gottesdienst oder Gebet, von Hören auf Gott, den Sonntag, damit wir auf andere Gedanken kommen, damit wir uns ausruhen können, damit wir neue Kraft tanken und Orientierung finden. Aber dann kommt ganz sicher auch wieder der Weg zurück in den Alltag. Und dort haben die Christen dann auch wieder 6 Tage lang ihren Platz. Dort sollen sie nämlich Gottes Herrlichkeit sichtbar werden lassen. In dem, wie man umgeht mit Kranken, in dem, wie man umgeht mit einem Streit oder mit allem Möglichen. Und ich glaube, manchmal sind wir als Christen versucht, oben auf dem Berg bleiben zu wollen. Wir haben am Wochenende Inventur gemacht in der Alpha-Buchhandlung und ich habe am Freitagnachmittag ganz viele Kalender gezählt. Und mir ist da dabei bewusst geworden, wie viel heile Welt wir eigentlich verkaufen. Blumenmotive, Sonnenuntergänge, Traumstände, Strände, Berggipfel, lachende Kinder, immer schön garniert mit dem tollen Bibelvers. Und dann bin ich rausgegangen, wir sind ja in der Fischerau und die Anti-Pegida-Demo, die, wo es um die wirkliche Welt und ihre Probleme geht, die war ja da auf dem Augustinerplatz. Und dann fand ich das irgendwie einen unheimlichen Kontrast. Wir mit unseren schönen Bildern und Bibelversen und dort die Welt und die ringt um Lösungen für Probleme. Und wenn wir heute Morgen jetzt Anbetungslieder singen, wenn wir reden über Gottes Herrlichkeit und heute Abend dann vielleicht Fernsehen anschalten und die Tagesschau gucken und das Neueste hören aus der Ukraine oder aus Nigeria oder aus Syrien, dann merken wir vielleicht auch diesen Kontrast. Und wie weltfremd unser Thema mit der Herrlichkeit sein kann. Ich glaube, dass es unsere Aufgabe und unsere Chance ist, mit diesen zwei Welten zu leben. Ich glaube, dass wir es brauchen, dass wir uns Gottes Welt zuwenden, um Kraft zu schöpfen. Und dass wir die Bibelverse brauchen und vielleicht auch die schönen Bilder. Aber ich glaube auch, dass wir uns nicht rausträumen dürfen und nicht einrichten dürfen in irgendeiner kleinen, feinen, frommen Wohlfühlwelt und weltfremd werden dürfen. Und dass wir wieder zurückgehen müssen in die Welt und dort Gottes Herrlichkeit hineintragen müssen. Gott hat geredet in dieser Geschichte, und zwar zu den drei Jüngern hat er was gesagt. Zu Petrus, Johannes und Jakobus hat er gesagt, das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Wir sollen also auf Jesus hören und wir sollen Jesus gehorchen. Und Jesus ist runtergegangen vom Berg der Gotteserfahrung und er hat seinen Jüngern gesagt, folgt mir nach. Er nimmt uns mit in die Welt mit all ihren Abgründen und Problemen. Er sagt, kümmert ihr euch um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit und nicht nur um euch selber. Liebt eure Mitmenschen. Sorgt dafür, dass Gottes Wille auch hier in eurer Welt passiert und seid Zeugen meiner Gegenwart und meiner Liebe zu den Menschen, Boten des Evangeliums. So soll's weitergehen mit der Herrlichkeit. Es soll ausgeteilt werden in der unherrlichen Welt. Ich bin am Ende. Noch eine kleine Bemerkung zur Überleitung. Wenn man so will, ist jeder Gottesdienst auch ähnlich gestrickt wie diese Geschichte. Wir kommen aus dem Alltag, nehmen Abstand, wir haben einen Sonntag, wir schlafen länger aus, wir gehen hierher und wir wenden uns Gott zu. Wir singen Lieder von Gott, von Gottes Herrlichkeit. Wir hören dann was von Gott. Er spricht uns an durch sein Wort, durch die Predigt, durch Bibelworte, die wir hören. Und dann nach der Predigt geht's zu den Fürbitten. Das ist der erste Schritt wieder zurück ins Leben, wo wir an die Welt denken, an die Menschen um uns herum. Das wollen wir jetzt tun. Wir singen jetzt ein Lied, wo es um uns geht, um unser Mitgehen mit Jesus, befiehl du deine Wege. Und dann wollen wir Fürbitte halten.